Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Der Mensch ist langsam, eher kurzsichtig und kann nicht fliegen. Aber Menschen können etwas erfinden, das diese Mängel ausgleicht. Das Auto, das Teleskop, das Flugzeug zum Beispiel. Und das Erfinden geht natürlich weiter. Mensch und Computer verschmelzen zu Cyborgs. Künstliche Intelligenz könnte unser Hirn alt aussehen lassen und überhaupt gilt erkennbares Altern als Scheitern und der Tod als Niederlage. Bei der langen Nacht der Weltreligionen am Hamburger Thalia-Theater tauchte das Publikum am vergangenen Sonntag in den Traum und Albtraum der Unsterblichkeit ein. Der Deutschlandfunk war Medienpartner und zwischen Lesungen, Tanz und Musik befasste sich eine Podiumsdiskussion mit der Frage, was technisch und medizinisch möglich ist, um das Leben zu verlängern über die Grenze von 120 Jahren hinaus. Wie diese Entwicklungen die Wahrnehmung von Sterben und Tod verändern, auch das war Thema. Es diskutierten Janina Loh von der Stabsstelle Ethik der Stiftung Liebenau, Hubert Knoblauch, Soziologe an der TU Berlin und Alexander Rösler, Internist, Neurologe und Leiter der Geriatrie an einem Hamburger Krankenhaus. Die Moderatorin dürften Sie kennen. Janina Loh, Sie haben sich mit Transhumanismus beschäftigt. Was ist das?
Transhumanismus ist eine Sammlung an Disziplinen, die sich alle mit der Frage beschäftigen, wie der Mensch technologisch modifiziert werden kann in einer Weise, dass er besser, optimierter, sogar perfektioniert sein kann. Und eine ganz grundlegende Idee dabei ist die zumindest radikale Lebensverlängerung, wenn nicht sogar eben die Unsterblichkeit.
Nun wird darüber ja schon länger gesprochen, aber ist irgendetwas schon sichtbar? Begegnet uns das im Alltag?
Naja, also die Idee Transhumanismus an sich, würde ich sagen, schon. Ideen davon, wie der Mensch durch Technologien sich verbessern kann und auch eine Art virtuelle Unsterblichkeit zumindest näher rücken kann, haben wir in der Tat im Alltag schon durch vielerlei neuere digitale Technologien. Es gibt sogar eine eigene kleine Strömung, die nennt sich die Quantified Self-Bewegung, die Self-Tracker. Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie diesen Begriff. Es ist eine Strömung von Carrie Wolf unter anderem in den USA gegründet, unter dem Slogan Self-Knowledge through Numbers läuft das Ganze, also Selbsterkenntnis durch Zahlen. Und das ist die Idee, dass wir durch eine Auswertung oder Ausmessung unterschiedlichster Kompetenzen und Fähigkeiten unseres Körpers mehr Wissen über uns selbst erlangen. Also nicht nur Wissen, also Akkumulation von Informationen, sondern Erkenntnis über uns selbst erlangen können. Und das funktioniert durch Technologien wie Smartwatches beispielsweise oder irgendwelche Apps, die dann unsere Schritte zählen und unseren Schlaf irgendwie abmessen und so. Aber kann theoretisch auch schon durch das ganz einfache Führen eines Tagebuchs theoretisch erfolgen. Ist nur nicht so fancy und hip. Ne? Und das ist im Grunde die Idee des Transhumanismus, dass das menschliche Individuum auf eine Sammlung an Daten und Informationen reduziert werden kann, die optimiert werden können und auch gewissermaßen, und das ist die kapitalistische Idee dahinter, ja auch kontrolliert und prognostiziert werden können.
Und das sind ja keine so, sagen wir mal, spinnerten Zukunftsträume. Da investieren ja Menschen mit Geld, Konzerne richtig viel hinein. Was ist das Versprechen dahinter?
Also ich glaube, es gibt da mindestens zwei Versprechen und da gehen, glaube ich, auch zwei sehr nah beieinander liegende Strömungen Hand in Hand, nämlich der Transhumanismus und der technologische Posthumanismus. Ersterer, der Transhumanismus, verspricht eben eine Vision des besseren Menschen, besser in jederlei Hinsicht und zwar in Form eines Mehr. Mehr ist besser. Mehr von den jetzigen Fähigkeiten, sprich länger leben, höhere Intelligenz, mehr emotionale Wahrnehmungsfähigkeiten, aber auch neue Kompetenzen, weiß ich nicht, vergleichbar wie das Hören im Ultraschallbereich oder so oder was auch immer da möglich sein wird. Und die zweite Strömung, der technologische Posthumanismus, vielleicht sind Ihnen so Namen wie Ray Kurzweil bekannt oder Marvin Minsky, Frank Tipler. Ray Kurzweil hat ja eine führende Position bei Google. Das sind so eher die Techies in Silicon Valley. Da ist eher so die Idee, wir erschaffen eine künstliche Superintelligenz, die uns dann in das Zeitalter der Singularität führt, wo, wie Ray Kurzweil sagt, das Universum erwacht und wo alles besser wird, auch für die Menschen, wenn eine neue künstliche Evolution passiert ist, wo eigentlich der Mensch eher eine Nebenrolle nur noch spielt.
Aber dieser Mensch stirbt trotzdem, oder nicht?
Naja, auch im technologischen Posthumanismus ist so die Idee der Singularität durchaus sehr spirituell aufgeladen. Ne? Also ein Frank Tipler ist da vielleicht ein ganz gutes Beispiel, Mathematiker und Physiker. Der hat in einem Schinken von, weiß ich nicht, 700, 800 Seiten versucht, den Omega-Punkt, das ist sein Wort dafür, mathematisch oder physikalisch herzuleiten. Das ist der Moment, wo alle Kategorien unseres jetzigen Daseins in sich zusammenfallen. Also wir verlieren Raum und Zeit, ich und du, die Grenzen, das hebt sich alles auf. Und wir schmelzen sozusagen zu einer großen spirituellen Gemeinschaft zusammen. Und da endet natürlich auch dann die Vorstellung vom Tod.
Vielen Dank. Ich begrüße Herbert Knoblauch. Ist Professor für Soziologie in Berlin, Schwerpunkt Religionssoziologie. Und er hat sich unter anderem auch mit Nahtoderfahrungen befasst. Herr Knoblauch, Sie widersprechen dieser verbreiteten These, dass der Tod verdrängt wird in der modernen Gesellschaft. Also ist ja der Klassiker, ne? Früher starben die Leute zu Hause und das ganze Dorf kam zusammen, um am Bett zu trauern. Heute ist es eher im Krankenhaus und klinisch. Aber warum sagen Sie nein, der Tod wird nicht verdrängt, der ist sehr präsent?
Nein, die Nahtoderfahrung war eigentlich die erste, die wir damals auch verfolgt haben, die erste Form dieser Art von populärem Tod, nämlich etwas, das gar nicht über die Kirchen mehr kolportiert wird, sondern schon etwas, was auch damals als Spiritualität bezeichnet werden kann, nämlich ist eine Erfahrung, die Leute am eigenen Leib machen. Nicht nur das, sondern die sie machen als etwas, was sie als transzendent, nämlich das Jenseits, erfahren. Und diese Erfahrungen sind, wie viele gemeint haben, sehr einheitlich. Sie sind in der Tat sehr vielfältig und sehr unterschiedlich. Aber das Wissen über diese Erfahrung nun wird eben im Wesentlichen nicht über die Kirchen, nicht über die Religion, sondern über die populären Medien vertrieben. Und die populären Medien sind auch die Orientierungspunkte. Filme, wie Sie zum Beispiel kennen, die übrigens häufig auch nach der Welle schon gelaufen sind, die das ganze Phänomen seit den 60er Jahren Kübler-Ross auch zu einem sehr populären Phänomen gemacht haben. Und die Popularität ist in gewisser Weise Gegenstand von uns, denn wir hatten die erste große Umfrage lange vor dem Pew Institute, die das nicht behandelt hatten, gemacht. Und damals auch Ost- und Westdeutschland, damals frisch nach der Wiedervereinigung, herausgefunden, dass über 4% der Bevölkerung so etwas gemacht haben. Die Popularität, Sie kennen das ja, dieser Formen haben sich unter dem Titel der Spiritualität, der nachträglich danach sehr weit verbreitet. Das war nur eine der ersten Formen, die wir herausgestellt haben, von der wir eben nicht mehr den Eindruck hatten, dass sie, wie die amerikanische Literatur meinte, tabu sei. Man dürfe nicht darüber sprechen. Nein, alle sprechen darüber, schreiben Bücher oder sind im Internet darüber. Und das macht die Popularität dieses Themas aus.
Ja, der Fernsehkoch Horst Lichter zum Beispiel hat ja auch ein Buch über seine Nahtoderfahrung geschrieben. Kolleginnen und Kollegen von mir schreiben Bücher, wenn ein Elternteil schwer krank wird, stirbt. Oder Christoph Schlingensief hat ein Buch über seinen nahenden Tod geschrieben. Was ist die Faszination? Was meinen Sie für diejenigen, die das lesen, vom Sterben, von der Todesangst der anderen zu erfahren? Oder von der Hoffnung?
Na, jetzt erst die eigenen. Das Besondere an diesen Erfahrungen scheint zu sein, dass es eben nicht nur Geschichten sind, sondern man darf sagen, leibhafte Erfahrungen, nicht nur Visionen, also als leiblich rekonstruierte Erfahrungen, denen Sinneswahrnehmung, musikalische und dergleichen auftreten können, zum Beispiel. Und das Attraktive natürlich, deswegen sitzen wir auch hier, weil es von vielen, insbesondere seit den 60er Jahren, als eine Art Hinweis, ja geradezu biologisch und medizinisch nachgewiesener Hinweis, da sind ja sehr viele an diesem Versuch dran, auch gerade in der Hirnforschung, als Hinweis oder Beleg sogar genommen wird, dass es ein Leben nach dem Sterben gibt, sozusagen im Kipppunkt vom Sterben zum Tod, die Seelenbefreiung als eine Art von visionärer Erfahrung des in den Tunnelfahrens, zum Licht hinfahrens und dergleichen. Das ist eine Art Beleg, empirisch nachgewiesene Religion ist. Das ist ja, wir sind nicht so weit weg von dem Ganzen, nur ein bisschen früher dran.
Also Sie sagen das jetzt mit einer gewissen Werf. Sie glauben, Sie glauben das selbst auch.
Unbedingt. Nein, entschuldigen Sie, das ist Ich finde den Glauben, das ist eine sehr interessante Formel. Es wird von einer Reihe auch seriöser Forschern aus der Medizin mit vertreten. Insofern muss man sehr vorsichtig sein. Ich ging offen gestanden davon aus, dass diese Erfahrungen diese Form annehmen. Allerdings hatten wir in den ersten Interviews und dann insbesondere im Vergleich mit den damals noch relativ frisch aus der sozialistischen Sozialisation kommenden Ostdeutschen bemerkt, dass die Annahme, was die Medizin voraussetzt und in ihren Fragebögen immer wieder reifiziert, dass diese Erfahrungen immer gleich seien, die auch im New Age gemacht werden von Ring und Moody und so weiter, dass diese Annahme offen gestanden, so hieß auch mein Buch damals, ein Mythos ist. Denn die Erfahrungen sind sehr viel vielfältiger, sehr viel unterschiedlicher, als die Leute meinen. Und diese Vielfalt ist auch nicht beiläufig, sondern hängt sehr stark mit dem kulturellen, übrigens, da macht schon Ost- und Westdeutschland Unterschied, eine Rolle. Es wird dann gerne auch verschwiegen, dass ja bei uns in Europa die positiven Erfahrungen sehr ausgeprägt sind. In den Vereinigten Staaten sind zum Beispiel auch die höllischen Erfahrungen existent, die bei uns kaum zu finden sind, außer in gewissen Ausprägungen in der ehemaligen DDR.
Dankeschön. Ich begrüße als Dritten in der Runde Alexander Rösler, Neurologe und Internist hier am Klinikum in Bergedorf. Und Autor sind Sie auch, Belletrist. Herr Rösler, wie stellen sich Ihre Patientinnen und Patienten einen guten Tod vor, ein gutes Sterben vor?
Also wir machen ja Altersmedizin in meiner Abteilung und da sind die Patienten im Schnitt so 82, 83 Jahre alt. Zunächst mal ist, glaube ich, ganz bemerkenswert, dass wir immer im ersten Gespräch auch darauf eingehen, möchten die Patienten reanimiert werden und möchten sie, wenn es, auch wenn es gar nicht zur Debatte steht im Moment, aber wenn es ernster wird, möchten sie auf die Intensivstation. Überraschend für mich früher war, dass alle Patienten eigentlich darauf positiv reagierten. Das heißt, ältere, kränkere Menschen haben sich immer Gedanken gemacht, was sie eigentlich möchten und was nicht, sind eher dankbar für diese Frage. Und zu der Frage, was ist ein guter Tod, gab es auch eine Arbeit im British Medical Journal vor einiger Zeit. Da ging es insbesondere, das war eine Befragung zwischen auch Medizintätigen und nicht nur Medizintätigen, aber die waren relativ deckungsgleich. Und da ging es darum, letzte Dinge regeln zu können, schmerzfrei zu sterben. Der Wunsch, zu Hause zu sterben, war unterschiedlich stark ausgeprägt, aber das waren die ganz starken Wünsche.
Und haben Sie erfahren, ob es einen Unterschied macht, ob jemand religiös ist oder nicht religiös?
Also ich habe jetzt in der klinischen Tätigkeit da keinen großen Unterschied gefunden. Es gibt aber, glaube ich, Untersuchungen mehr aus der Psychologie und Soziologie zu dieser Frage. Sie unterscheiden oft die Thanatologen dann zwischen Angst vor dem Sterben, Akzeptanz des Sterbens, Angst vor dem Tod und Akzeptanz des Todes. Und da gab es schon Unterschiede, die könnte ich aber jetzt nicht im Einzelnen wiedergeben, zwischen religiösen und nicht religiösen Menschen im Hinblick auf die Akzeptanz auch des Todes und des Sterbens mit höherer Akzeptanz.
Der Tod und die Rolle der Medizin darin ist ja auch in der politischen Debatte, in dieser Diskussion um den assistierten Suizid. Also wir haben auf der einen Seite das Phänomen, das Leben zu verlängern, vielleicht auch diese magische Grenze von 120 Jahren, einige sagen von 140 Jahren, zu überwinden. Und auf der anderen Seite eine Gruppe von Menschen, die sagt, ich möchte selbstbestimmt sterben und ich möchte auch die Möglichkeit dazu haben und ich habe einen Anspruch darauf, so sagt es ja auch das Bundesverfassungsgericht, dass ich Hilfe bekomme. Spielt das in Ihrem Alltag eine Rolle? Ist dieser Wunsch Ihnen schon begegnet?
Ja, das spielt beides eine große Rolle. Also zum Ersten würde ich noch mal sagen, ich halte mich da sehr zurück mit Wertungen. Also das tritt ja sofort in unseren Alltag ein, die Lebensverlängerung. Also jetzt läuft ja eine Studie, nennt sich TAME-Studie, Target of Aging with Metformin. Das ist ein Medikament, was gebräuchlich ist für Diabetesbehandlung, gut verträglich ist. Und was jetzt als primäres Zielkriterium hat, Aging. Und das Ziel von Niels Basiray, ist am Albert Einstein College in New York, ist, Altern als Krankheit zu definieren letztlich und dafür zu sorgen, dass Krankenkassen die Behandlung des Alterns bezahlen. Und die Idee dahinter ist, und das ist jetzt mal ganz wertfrei zu betrachten, ist ja eigentlich nicht falsch, wenn wir überlegen, dass die wesentlichen großen Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, neurodegenerative Erkrankungen, dass wir die alle gerade in der Geriatrie ganz am Ende behandeln. Und wenn man zurückgehen wollte, wie man es ja an vielen Erkrankungen tut, nämlich an den Anfang, dann würde man gehen in zelluläre Prozesse, des Aging. Und im Moment werden so 9 Problembereiche sozusagen definiert, die man attackiert. Und eins davon ist mit Metformin, es gibt zahlreiche andere Stoffe, aber die gehen jetzt in die klinische Prüfung und wir können uns ja überlegen, würden Sie das nehmen, das hat kaum Nebenwirkungen, wenn es Ihnen im Schnitt 2 Lebensjahre gibt. Dann ist immer noch die Diskussion Health Span, also Gesundheitsspanne verlängern oder Lebensspanne verlängern, aber das ist ja nicht klar zu trennen. Also wenn man sagt, wir wollen ja nur die Lebensqualität verbessern, Sie werden auch wahrscheinlich irgendwann über die Grenze gehen. Das andere noch kurz, assistierter Suizid ist ganz häufig eine Frage und auch eine Bitte von Patienten. Und Sie wissen, das ist ja ganz groß in der Diskussion, auch in der Ärzteschaft. Die Ärzteschaft, glaube ich, ist ziemlich gespalten, auch über die Art und Weise. Es gibt aber in der Ärztekammer Hamburg zum Beispiel eine große Diskussion auch darüber und es gibt ja 4 Entwürfe zu einer Gesetzgebung. Aber das wird oft an uns herangetragen mit der Frage, können Sie mir da nicht helfen? Und es gibt ja Gott sei Dank in der Gesetzgebung zumindest wirklich am Lebensende eine Grauzone, in der wir auch Spielraum haben.
Sie haben es vorhin gefragt, würden Sie das nehmen oder würden Sie es nicht nehmen, wenn es Ihnen 2 Jahre schenkt? Janina Loh, wonach entscheiden Sie, ob Sie etwas kritisch bewerten, was möglich ist? Ob Sie sagen, das sollte dann auch möglich sein oder das auf keinen Fall?
Oh, das ist eine, ich weiß gar nicht so richtig, ob ich diese Frage so allgemein beantworten kann. Also es klingt so ein bisschen, als ob Sie mich nach meinen allgemeinen, ganz grundlegenden ethischen Prinzipien befragen, ob ich sowas habe wie einen ultimativen Wert, an dem ich irgendwie alles bemesse, sowas wie die Menschenwürde oder so. Das finde ich sehr schwierig. Ich glaube, was einige Kernwerte meiner Überlegung sind, ist einmal der Wert der Vielfalt. Alles, was Vielfalt im menschlichen Leben, also Vielfalt ist ein Wert an sich, Vielfalt, auch Diversität genannt, führt zu Inklusion, führt dazu, dass alles, was im Bereich des Menschlichen und auch Nichtmenschlichen liegt, irgendwie wertvoll ist.
Und Optimierungsstrategien führen eher zur Einfalt?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass, ja, danke für diese Engführung. Ich glaube, dass Transhumanismus und auch, Verzeihung, ich verstehe natürlich die Überlegungen, warum Altern als eine Krankheit auch gesehen werden kann, aber das ist auch ein Vokabular, das sehr stark in transhumanistischen Kreisen auch benutzt wird. Eben Altern ist eine Krankheit, der Tod ist eine Obszönität. Die Sorgen, die auch beim assistierten Suizid laut werden von Seiten sehr unterschiedlicher Parteien dahingehend, dass der Tod etwas Ökonomisches bekommt, etwas Wirtschaftliches bekommt und auch ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, kranke Menschen, krank definierte Menschen, sich unter Druck gesetzt fühlen könnten, das ist letztlich kein Problem des Selbstbestimmungsrechts der Menschen, sondern unserer kapitalistischen Gesellschaft. Und dahin geht eigentlich meine Kritik, dass das kein Problem ist mit Blick auf Werte wie Freiheit und Selbstbestimmung und Autonomie der Menschen, sondern dass all diese Dinge in unserer kapitalistischen Gesellschaft einen Preis bekommen und die menschliche Person einen Preis bekommt und deswegen eben Diskussionen wie assistierter Suizid hochgradig gefährlich sind, weil es eben darum geht, zu rechtfertigen, dass es eine übergeordnete staatliche und oder kirchliche Autorität geben muss, die da die Hand drüber hat. Und das finde ich ganz problematisch, wenn über so hochgradig persönliche Themen wie der Tod, es sind natürlich auch andere Themen, die hier angesprochen werden könnten, irgendeine staatliche Autorität Verfügungsgewalt haben soll.
Herr Knobloch, wo ist für Sie die Grenze? Wo ist eine technische Entwicklung, bei der Sie sagen, oder medizinische Entwicklung, das geht gar nicht?
Wo ist die Grenze? Ich meine, wir reden über Unsterblichkeit und wir reden über den Tod. Wir vergessen, dass wir diese Todesgrenze ja durchaus selber machten, über die Systeme hinweg. Übrigens in der Zeit in den 60er Jahren von Bernard nach den Herzoperationen haben wir erlebt, dass die Todesgrenze verschoben wird vom Herztod auf den Hirntod. Ein massiver Wechsel, der übrigens diese ganzen Bewegungen ausgelöst hat. Diese Verschiebung ist nicht der Weisheit letzter Schluss vermutlich, sondern eine jener historischen Verschiebungen, die wir alle mitgesetzt haben und die wir deswegen auch selber besprechen können, aushandeln können mit der Medizin. Das ist eine Entscheidung, die ja in Deutschland erst in den 90er Jahren mitvollzogen wurde und die Verschiebung auch auf die Annahme, dass wir hauptsächlich bewusst sind, wenn wir leben und nicht etwas anderes machen, nach sich zog. Das ist eine, wenn Sie wollen, Konstruktion in einem sehr materiellen Sinne, die übrigens das definiert, was wir dann den Tod und das definiert, was wir Unsterblichkeit nennen, die nicht ewig ist, nicht aus der Zeit gefallen ist, sondern du kannst übrigens einen gar nicht so bestimmbaren historischen Hintergrund hat. Ich bin kein Mediziner, aber die Genauigkeit, wie Sie wissen, ist durchaus problematisch. Wir reden über Dinge, die so klar nicht sind. und sollten uns darüber im Klaren sein, dass wir nicht gesetzliche, dass wir gesetzliche Verordnungen haben, dass die Dinge in der Welt aber nicht unbedingt den Gesetzen und schon gar nicht auf alle Zeiten folgen werden, sondern wir das mitmachen. Und das, glaube ich, sollten wir wirklich lauter diskutieren. Ich hatte auch gehofft, mit der Besprechung des Todesthemas würden wir jetzt so etwas annehmen, würden wir nicht nur die Machbarkeit, sondern auch die Gemachtheit des Todes und damit des Lebens nachher zum Thema machen. Das ist in Deutschland, wie Sie wissen, schwieriger, sehr viel schwieriger als in anderen Ländern. Ich komme ja von der Schweizer Grenze, wo das ganz anders aussieht.
Die Gemachtheit des Todes ist was?
Die Bestimmung des Todes als Hirntod ist also eine der Veränderungen, die wir historisch als Kriterium und übrigens als eben relativ, belehren Sie mich, relativ schwer bestimmtes und in seiner Bestimmtheit durch veränderliche Messmethoden sich wiederum veränderndes Kriterium. Darüber sollten wir uns im Klaren sein, wenn wir über den Tod reden, im religiösen, im anderen Bereich, dass wir hier Tatsachen haben, die wir selber gemacht haben.
Das wäre jetzt nochmal eine ganz neue Debatte, aber das jetzt hier mit dieser Tablette, das interessiert mich ja jetzt doch noch. Würden Sie das nehmen?
Ich glaube, ich würde das nehmen, ja.
Weil es keine Nebenwirkungen hat?
Ja, weil es keine Nebenwirkungen hat. Und wenn ich mir vorstelle, dass das an 3-4 Stoffwechselwegen angreift und mich dadurch etwas gesünder hielte. Ich meine, wir fangen doch an und machen wahrscheinlich, der Großteil macht Sport, ernährt sich auf bestimmte Art und Weise. Warum soll ich etwas, ein Präparat, was ursprünglich aus der Geißraute kommt, ja, dann klingt es schon gleich ganz anders, warum soll ich das denn nicht einnehmen? Und wenn es dann 2 oder 3 werden, solcher Präparate, dann wird es interessant. Ich meine nur damit, wir sollten nicht primär moralisch anfangen, über diese Fragen zu diskutieren, sondern natürlich auch immer, das machen wir ja auch, überlegen, würde ich das jetzt nehmen?
Ja, vielleicht, weil es gesellschaftliche Nebenwirkungen hat, die vorhin kurz skizziert wurden. Also dass dann ja doch die Schuldfrage da hineinkommt, wenn du alt bist, bist halt...
Unbedingt.
Hast versagt?
Also das ist ja beim assistierten Suizid eine ganz, ganz zentrale Frage. Mhm. Inwieweit werden alte Leute in die Ecke gedrängt und gesagt, hör mal, was bringst du jetzt noch fürs Bruttosozialprodukt? Und das ist natürlich die absolut größte Gefahr dafür. Ja, und der zweite problematische Begriff, den ich sehe, ist der Autonomiebegriff, der jetzt zum Beispiel in Holland in der Diskussion immer stärker in den Vordergrund drückt. Dahingehend, dass man sagt, das ist jetzt ein vollendetes Leben. Also mir geht's gut, aber ich will das beenden. Und dann habe ich auch das Recht auf assistierten Suizid. Das sind, glaube ich, so für mich die 2 ganz großen Problematiken, die sich da auftun.
Ja, vielen Dank. Danke an Janina Loh, danke an Hubert Knoblauch und danke an Alexander Rösler. Dankeschön. Dankeschön.
Eine Pille, die das Altern bremst und ihre gesellschaftlichen Nebenwirkungen. Sie hörten eine Diskussion von der langen Nacht der Weltreligionen am Hamburger Thalia Theater. Und da besteht sicherlich noch viel weiterer Diskussionsbedarf.